Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
Guten Morgen nochmal. Bin froh, euch zu sehen. Für mich heute Morgen war beeindruckend, unser Worship-Team zu sehen. Für mich war beeindruckend zu sehen, wie der Jonas dann noch in der Pause rumgelaufen ist, Stühle gestellt hat. Wir haben ein paar super hingegebene Leute in unserer Mitte. Ich finde, wir sollten denen nochmal einen richtig saftigen Applaus geben. Wir haben Leute, die ganz früh aufstehen, um hier die Listen abzuchecken, wer rein darf, wer nicht rein darf. Die vorne am Infopoint stehen, die jedem die Hand schütteln und begrüßen. Und wisst ihr, das machen die nicht nur einmal, das machen die zweimal an einem Sonntagvormittag. Und dafür kommen sie zum Teil. Also du kannst dir vorstellen, der Sonntagmorgen beginnt, früh aufstehen, früh hier ankarren, sich hier hinstellen und den Menschen dienen. Und ich will euch mal sagen, ich bin super stolz auf diese Gemeinde. Diese Gemeinde ist der Hammer. Vielen, vielen Dank für euren Dienst, für euer Frühaufstehen, für euer Reingeben, für euer Durchziehen zwei Gottesdienste. Und es ist schon, die hören halt die Predigt dann das zweite Mal und es ist der zweite Aufguss und es ist wie bei Tee, der zweite Aufguss, da sind natürlich nicht mehr so die scharfen Geschmacksnerven angesprochen, sondern nur noch die, naja, aber der Herr spricht ja trotzdem. Und dann frage ich mich natürlich, warum machen Leute sowas? Warum gibt es Menschen, die in der Gemeinde leben und geben alles? Warum gibt es solche Leute? Und ich glaube, zu wissen, zu sagen, weil es gibt auch weise Menschen unter uns. Und wenn man Josua glauben darf oder David glauben darf, ist ja ein Tag im Haus des Herrn besser als tausend andere. Haben wir schon mal gehört, ne? Und ich glaube, warum ist das so? Und ich möchte darüber mit euch jetzt gleich sprechen. Bevor ich meine PowerPoint hochfahre, will ich erst Folgendes machen. Ich möchte euch erklären, warum wir das tun. Momentan sieht man nur meinen schönen Haaransatz. Wenn wir verstehen wollen, warum Gemeinde ein Ort ist, der von so immenser Bedeutung für die Welt ist, dann würde ich euch empfehlen, mit mir doch einfach mal im Epheserbrief aufzuschlagen, Epheser 5. Und im Epheserbrief, da gibt es eine Passage, die ist allgemein überschrieben, Ehe und Familie im Herrn. Ja? Das Komische an der ganzen Geschichte, ich meine, das kann man da auch lesen, wenn man das möchte. Aber das Komische an der ganzen Sache, eigentlich spricht dieser Text von Epheser 5, 21 bis 33 viel mehr über Gemeinde als über Ehe. Viel mehr darüber, wie Jesus sich gegenüber der Gemeinde verhält. Und ich möchte euch das einfach mal sagen, hört das mal mit dem Gemeindeohr, jetzt nicht mit dem Eheohr. Ja? Ich lese euch das mal vor. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sich hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie zu reinigen durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstelle, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen hat, sondern dass sie heilig und tadellos ist. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde pflegt. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch werden. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Der Paulus erzählt eigentlich so lapidar irgendwas zu Mann und Frau und dass die sich, beginnt es auch übrigens interessanterweise mit, ordnet euch einander unter. Also da steht gar nicht, ihr Frauen ordnet euch unter, sondern da steht erstmal, ordnet euch einander unter. Das ist ganz wichtig. Das hat was nämlich mit einer Kultur zu tun. Eine Kultur des sich gegenseitig Hochhaltens, des sich gegenseitig Ehrens, des sich gegenseitig Unterordnen. Jetzt will ich euch was sagen über den Vers 31 und 32. Der Vers 31 und 32 kommt im 1. Mose 2, Vers 23, ist es das erste Mal erwähnt. Also in Genesis, ganz am Anfang, sagt Gott zu Adam und Eva, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und die beiden werden ein Fleisch sein. Und jetzt sagt Paulus, das verstehe ich, ich sehe das als eine Prophetie auf Jesus Christus und seine Braut, nämlich die Gemeinde. Okay? Das heißt, am Anfang der Bibel legt Gott eine prophetische Grundlage für das Verständnis von Jesus Christus und der neutestamentlichen Gemeinde. Das ist hochgradig prophetisch, weil wenn ihr in die Offenbarung geht, dann ist das größte Fest in der Offenbarung, was ist das größte Fest in der Offenbarung? Es ist die Hochzeit des Lammes. Das wichtigste Ereignis in der zukünftigen Welt ist die Vereinigung von Jesus Christus und seiner Gemeinde. Wenn die Bibel so überspannend diese Wahrheit legt, könnt ihr euch vorstellen, wie spannend Gott dieses Thema findet. Okay? Dann geht es weiter, dass der ganze Lebenslauf von Jesus, ein Stück nach dem anderen, entspricht vollständig dem jüdischen Brautbrauch. Das beginnt, dass Jesus wird wirklich vollständig als Bräutigam dargestellt. Wenn dich das näher interessiert, kauf demnächst mein Buch. Oder komm hier ins Seminar. Denn das ist hochgradig interessant. Das ist hochgradig interessant, wie Gott von langer Hand vorbereitet hat, dass es eine Braut gibt und diese Braut ist die Gemeinde. Das sind die Menschen, die herausgerufen sind aus einer Gesellschaft, die gottlos ist, in eine Gemeinschaft von Menschen, die durch Jesus Christus erlöst werden. Und diese Gemeinschaft von Menschen, die von Jesus Christus erlöst, nennt man Gemeinde, die Ekklesia, die Gemeinschaft der Herausgerufenen. Und diese Gemeinschaft der Herausgerufenen sind für Gott so kostbar, weil sie sich im freien Willen entschieden haben, an Jesus Christus zu glauben und seine Erlösung anzunehmen. Und diese Freiwilligkeit macht uns in den Augen Gottes attraktiv. Und diese Gemeinde Jesu Christi, die ist von Anfang an der Plan des lebendigen Gottes gewesen. Und deswegen steht sie schon in Genesis 2, Vers so und so. Das ist also, die Gemeinde ist nicht die mühsame Organisationsform von irgendwelchen Leuten, die nicht wissen, wie man gescheit ausschläft am Sonntagmorgen. Sondern die Gemeinde Jesu Christi ist eine hochgradig prophetische Geschichte, die Gott sich ausgedacht hat vor Grundlegend der Welt. Und jetzt sagst du, jetzt übertreibst du. Doch, das steht auch im Epheserbrief. Denn im Epheserbrief steht drin, ein bisschen weiter vorne, da steht drin, dass Paulus sagt, und also dass er der einer der Geringsten ist, und dass Gott ihm als einer der geringsten Apostel, und ich meine, ich kann euch sagen, warum er sich als einer der geringsten beschrieben hat. Er hat sich als einer der geringsten Apostel gehalten, und das sagt er in der Bibel, weil er die Gemeinde Jesu Christi verfolgt hat. Und der Punkt ist, dass als er da auf dem Weg nach Damaskus ist, da kommt Jesus ihm entgegen und sagt, Paulus, was verfolgst du mich? Und Paulus hatte ja gar nicht Jesus verfolgt, sondern der hatte ja die Gemeinde verfolgt. Aber Jesus nimmt das absolut persönlich. Er sagt, warum verfolgst du mich? Wenn du meine Gemeinde verfolgst, verfolgst du nämlich mich. Du verfolgst meine Braut, du verfolgst etwas, was mir absolut wichtig ist. Und dann sagt Paulus, mir dem Allergeringsten, von allen Aposteln, weil ich denn seine Gemeinde verfolgt habe, der hat da echt mit zu kämpfen gehabt sein Leben lang. Da sagt er, mir dem Allergeringsten von allen ist die größte Offenbarung zuteil geworden, denn ich habe entdeckt, was vor Grundlegung der Welt schon von Gott beschlossen war, dass nämlich seine mannigfaltige Weisheit an der Gemeinde Jesu Christi, den unsichtbaren Welt, offenbar wird. Also, ich hoffe, ihr versteht, wie hoch dieses Geheimnis ist. Das ist das Geheimnis der Geheimnisse. Und man nennt es zum Beispiel Vineyard Speyer. Oder römisch-katholische Kirche. Oder freie evangelische Kirche. Oder wie auch immer. Dieses Geheimnis hat einen Namen. Nämlich Gemeinde vor Ort. Und das ist uns manchmal gar nicht bewusst. Und deswegen verstehe ich, dass Menschen sagen, für sowas Kostbares setzen wir unsere Zeit ein. Für sowas Kostbares, da gebe ich mein Leben. Weil nämlich genau das ist, was Gott dort tut. Jesus gab sein Leben für die Gemeinde. Wisst ihr das? Letztlich sind es ja nur die Leute der Gemeinde, die ihn annehmen. Die Kinder Gottes, die ihn annehmen, gehören alle zur Gemeinde. Entweder tatsächlich oder aber eben zumindest auf jeden Fall zur weltweiten Gemeinde. Für die hat Jesus sein Leben gegeben. Jesus zahlte den Brautpreis am Kreuz von Golgatha für seine Braut. Also, versteht ihr, das ist ein Riesengeheimnis. Und wenn wir jetzt in dieses Jahr gucken und uns überlegen, was wird Gott denn dieses Jahr machen, dann kann ich euch eins schon verraten, auf jeden Fall wird er durch die Gemeinde etwas tun. Und damit er das tun kann, müssen wir folgende Eigenschaft lernen. Wir müssen lernen, zu achten darauf, was der Heilige Geist im Moment gerade tun möchte. Nicht so sehr, was wir jetzt gerade Lust haben, sondern lieber mal gucken, was tut denn Jesus, was tut Gott, was ist, liegt ihm gerade auf dem Herzen in diesem Moment. Für dieses Land, für diese Stadt, für Europa, für die Welt, für unsere Gemeinde hier. Und damit wir dann das tun können, was er uns zeigt, dazu müssen wir der Leib Jesu werden. Und der Leib Jesu ist nicht so ein schwächliches Gerät, nicht so jemanden, dem man zwei Stützräderchen unterstrahlen muss, damit er laufen kann. Sondern die Gemeinde Jesu Christi ist in Gottes Augen ein powerful body, ein kraftvoller Körper. Und dann merkst du, das hat jetzt mit Braut nichts zu tun. Ja, ja, es gibt 10 verschiedene Bilder im Neuen Testament. 10 verschiedene Bilder, wie Gott die Gemeinde beschreibt. Das erste ist die Braut, das zweite ist der Tempel, der dritte ist der Leib, dann kommt die Familie, dann kommt die Schafsherde, dann kommt der Weinberg, dann kommt das Ackerfeld, dann kommt die Säule und der Wahrheitsgrund, dann kommt die Armee und das eins vergesse ich immer, aber das sage ich euch beim nächsten Mal. Das kommt dann, wenn ich, egal wie rum ich es erzähle, immer auf 9 komme ich, 10 lassen wir aus. Ich habe eine PowerPoint, da könnte ich es euch zeigen. Aber es ist wichtig zu verstehen, hier ist es jetzt der Leib Jesu Christi, über den wir heute sprechen. Der Leib Jesu Christi zeigt uns von diesem Geheimnis Gemeinde eine bestimmte Seite. Nämlich die Seite, wie sehr es darauf ankommt, dass wir ihm Raum in unserer Mitte geben und dass wir uns miteinander verbinden. Der Leib ein Bild dafür, wie Kirche und Gemeinde aus biblischer Sicht sein sollte. Wir lesen in Epheser 1, 22 und 23. Ja, Gott hat Jesus alles unter die Füße gelegt. Er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Ihr seht, unten drunter habe ich eine Menge Bibelstellen, könnt ein Foto von machen, alle zu Hause durchlesen, dann wisst ihr, wie klar diese Botschaft in der Bibel verankert ist. Das sind auch nicht alle, erschöpfend, gibt es noch mehr. Also das ist kein Randthema unseres geistlichen Lebens, sondern nach der Bibel ist die Gemeinde einer der Hauptthemen, die durch die ganze Bibel hindurchgehen. Der nächste Punkt ist, es geht bei Gemeinde um Funktion. Jeder Nachfolger Jesu ist von Gott begabt und für diese Gabe gibt es entsprechende Funktionen und Gaben innerhalb einer Gemeinde. Eine Gemeinde funktioniert nur Jesus-mäßig, wenn möglichst alle an ihrem Platz sind. aus jeglicher Funktion lässt sich keine Wertung in den Augen Gottes ablesen. Es ist ganz wichtig, ob du jetzt der rechte Ellenbogen oder das linke Knie bist in diesem Bild, macht dich nicht wertvoll. Weil ohne Jesus ist der Buddy kopflos. Und was sind kopflose Buddies? Wertlos. Okay? Erst wenn Jesus mit uns verbunden ist, dann wird der ganze Körper wertvoll. Und natürlich ist dann das Knie wertvoll. Natürlich ist dann der Ellbogen wertvoll. Natürlich ist alles wertvoll. Warum? Weil es dann das ausführen kann, was der Kopf will. Die Gemeinde wird wertvoll, wenn sie anfängt, das zu tun, was Gott will. Dann ist nämlich der Kopf mit dem Rest verbunden. Und ich kenne viele Leute, die haben eher so ein Bild, super, ich bin gerettet, Halleluja, ich komme in den Himmel, Ticket ist gelöst. Jetzt, oh, ich habe auch Gaben, also ich habe auch Gaben, wenn ich noch nur irgendwo meine Gaben leben könnte. Ich habe doch solche Gaben, die ganze Welt braucht meine Gabe. Und da muss ich tatsächlich ein bisschen eingreifen und sagen, deine Gabe interessiert kein Mensch und Gott schon gar nicht. Weil deine Gabe außerhalb vom Leib, ja, stell dir mal vor, meine Leber, die hat eine wahnsinnige Gabe. Meine Leber hat die Gabe, Sachen zu entgiften. Ja, das ist sozusagen die chemische Fabrik, die giftige Stoffe abbaut. Wenn ich aber meine grandiose Leber nehme, lasse mir raus operieren, komplett, und leg die nebendran und sag, ich bin so stolz auf meine Leber. Es dauert nicht lange, dass es mich umhaut und die Leber, die sieht auch ziemlich klipprig aus und irgendwann ist sie vertrocknet und reicht nur noch für einen Mülleimer. So ähnlich ist es mit Kindern Gottes, die ihre Gabe immer außerhalb des Leibes leben wollen. Irgendwann sind die klipprig und dann sind sie irgendwann mager und dann wird es langsam Staub. Warum? Sie sind nicht mehr connected mit den anderen Organen, die ihnen helfen, in guter Condition zu bleiben, in guter Kondition zu bleiben. Ja? Was wäre die Leber ohne den Blutzufuhr? Was wäre die Leber ohne die Lymphe? Was wäre die Leber ohne alles, was da angeschlossen ist? Ich bin jetzt kein Mediziner, ich will mich jetzt nicht blamieren, was da alles dran ist. Egal was, du könntest das besser wahrscheinlich erzählen. Aber es ist ganz wichtig, die Leber ohne ihr Umfeld ist völlig wertlos. Habt ihr mich gehört? Und du kannst das beste Herz der Welt haben, wenn du es neben dir auf dem Schreibtisch aufbewahrst, ist es tot. Und du auch. Ja? Und so ähnlich ist es für alle im Leib Jesu. Wenn sie meinen, sie können ohne die anderen, dann wird es immer kritisch für den geistlichen Zustand von dir. Es kommt irgendwann der kritische Punkt, an dem sich deine Funktionen verabschieden. Und das ist dieses Bild, was Paulus benutzt und wo er uns hineinführt, vor allen Dingen in den Korintherbrief. Denn im Korinther, das war eine Gemeinde, es war eine Gemeinde. Wisst ihr, in Korinth existierten damals noch nicht 5, 6 Gemeinden. Und deswegen glauben viele so, ja, es ist die weltweite Gemeinde. Nein. Weil all die Aussagen, die Paulus im Korintherbrief trifft, die treffen spezifisch auf eine Gemeinde zu. Das ist eine reale Gemeinde, an die er diesen Brief schreibt. Und an diese reale Gemeinde impliziert er, dass sie ein Leib ist. Er sagt, ihr seid ein Leib. Und ihr müsst aufhören, gegeneinander zu streiten. Und er macht es auch als Beispiel, die einen sind für Apollos, die anderen sind für Petrus, die anderen sind für Paulus und die ganz Frommen, die sind natürlich, ich bin nur für Jesus. Ja? Und dann waren sie sich spinnefeind und haben aufeinander eingehauen und jeder war schlauer. Und da sagt Paulus, er grätscht Paulus dazu und sagt, wisst ihr was, ihr gehört alle Jesus. Wer ist denn Paulus, wer ist Apollos, wer ist Petrus? Sind das nicht alles Organe? Sind es nicht alles wirkungsvolle Gerätschaften? Die ganzen Parteiungen helfen uns nicht. Und Paulus erklärt ihnen dann in 1. Korinther 12, Vers 12, erklärt er ihnen und sagt, hört mal zu, Gemeinde, hör mal genau zu, du bist ein Teil am Leib und ohne dich, liebes Teil, ist die Gemeinde inkomplett. Sie kann ihre Arbeit nicht machen. Aber du ohne den Leib bist auch inkomplett und kannst auch nicht deine Arbeit machen. Und deswegen musst du in eine verbindliche Verbindlichkeit, weißt du, du kannst ein Herz reinpflanzen, ne? Weißt du, Buddy auf, Herz reinschmeißen, zumachen. Wenn du das nicht anschließt, vergiss es. Und so gibt es auch Leute in der Gemeinde, die sind genauso drauf, ja, also die kommen rein, ich habe eine super prophetische Gabe, ja, also ich weiß alles. Ja, die sind mit niemandem, ich kenne niemanden in der Gemeinde, aber ich weiß genau, was der Gemeinde fehlt. Habt ihr schon mal sowas gehört? Gibt's. Kommt also nicht hier. Das ist nur in den Nachbargemeinden da. Ja, also ist das nie hier passiert. Natürlich nicht. Das ist genau so ein Herz, wo der Körper geöffnet wird, reingeschmissen, wieder zugemacht und jetzt ne, auf Kopf, Knopfdruck soll es funktionieren. Kann nicht funktionieren, weil es nicht angeschlossen ist. Es ist nicht am Blutkreislauf angeschlossen, es ist nicht am Sauerstoffkreislauf angeschlossen. Dieses Herz ist nichts wert ohne Anschlüsse. Selbst wenn es in die Gemeinde kommt. Und es gibt eine Isolation außerhalb der Gemeinde und es gibt eine Isolation innerhalb der Gemeinde. Und die Bibel beruft uns zur Gemeinschaft. Und der Römer 12 sagt, dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Denn wie der Leib einer ist und die vielen Glieder hat, viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele ein Leib sind, so auch der Christus. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie. Und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Ich habe das schon eine schöne Kollektion von Plastik. Ist alles Plastik, keine Sorge, da ist niemand gestorben dafür. Alle die Teile sind Plastik. Ja, also keine Sorge, müsst niemanden bemitleiden. Ja, plastisch. Aber es macht es deutlich, wenn das Zeug da so rumliegt, so ein halbes Gehirn liegt irgendwo rum, ist nichts wert. Ne? Und so ähnlich ist es, wenn du so irgendwo rumliegst und nicht angeschlossen bist und nicht mitmachen willst, bist nichts wert. Ja, aber der Herr und ich, na super, Selbsterhaltungstrieb ist noch da, aber eigentlich gehörst du angeschlossen an die Pumpe. Was glaubst du, was du bewirken würdest, wenn du angeschlossen bist? In Epheser 11, Vers 15, 4, Vers 11, Vers 15, also 4, Epheser 4, 11, Vers 15. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife. Zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Denn wir sollten nicht mehr unmündig sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenen Irrtum. Lass uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allen hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Das ist ganz interessant. Gott hat einige Leute ausgerüstet mit bestimmten Befähigungen, die dafür da sind, dass wir alle zusammen erwachsen werden. Wisst ihr, diese Internetzeit hat ja auch seine guten und schlechten Seiten. Und natürlich gibt es ein paar Leute, die langweilen sich, die klicken sich jetzt durch sämtliche Predigten zwischen hier und Mississippi durch und hören den und den und der ist auch toll und so. Und irgendwann... Die merken das gar nicht so schnell. Irgendwann merken sie, dass das alles irgendwie alles so beliebig so wird. Und das heißt nicht, das liegt nicht daran, dass die Lehren falsch sind. Das liegt einfach, ich meine, sei mir nicht böse. Also das machen manche Leute, die aus so einer Hungerzeit kommen. Die kommen an so ein Buffet und dann essen sie die Kirschen zusammen mit der Schlagsahnentorte und dann hauen sie sich anschließend das Steak noch rein und 10 Minuten später kauen sie auf saure Gurken rein und irgendwann... Es braucht eine gewisse Zeit, aber irgendwann ist dir richtig schlecht. Und du lässt dir dein Essen wieder durch den Kopf gehen. Warum? Ja, weil die Zusammenstellung doof ist. Alles bei sich gesehen ist gut und zu seiner Zeit wäre es auch anständig. Und das meint die Bibel hier, von jedem Wind der Lehre umhergetrieben sein. Ja, dann müssen wir mal das und dann rennen wir mal links rum, dann rennen wir mal rechts rum, dann drehen wir Pirouetten, dann springen wir mal hoch und dann setzen wir uns mal nieder und irgendwie überhaupt kein System drin. Gott möchte eigentlich, dass wir mit anderen zusammen Richtung Himmel laufen. Das ist sein Plan. Und in einer verbindlichen Gemeinschaft. Wenn Menschen zu uns in die Gemeinde kommen, dann ist die erste und wichtigste Frage, die wir ihnen stellen, glaubst du, dass Jesus Christus dich in diese Gemeinde geführt hat? Und wenn nicht, besser, du bist nicht hier. Versteht ihr das? Weil Jesus ist ja der Herr von jedem von uns. Und Gemeindezugehörigkeit ist was aus dem Willen Gottes herauskommt. Ja? Aber wenn du merkst, Gott hat dir ein Herz für diese Gemeinde gegeben, dein Herz brennt und du fühlst dich hier wohl und du merkst, da ist was, was dich zieht. Und du hast eigentlich das Gefühl, Gott sagt, das ist deine Gemeinde. Dann sei auch ganz hier, nicht halbherzig, nicht ein Viertel, nicht die Hälfte, sondern 100%. Weil da gibt es ein Zusammenspiel von Leuten, die Gott zusammengestellt hat, die die Aufgabe haben, dass wir miteinander wachsen zur völligen Reife des der geistlichen Persönlichkeit. Und das kann nicht passieren. Wisst ihr, es gibt so viel scharfe Botschaften. Also, was habe ich da schon alles gehört, nicht? Dann versöhnen wir uns mal mit den Indianern und dann versöhnen wir uns mal mit den Kelten und dann machen wir da erstmal den Fackelzug durch die Stadt und anschließend graben wir einen Tunnel durch, um dann in Israel aufzuschlagen, um dort Schabbat zu feiern mit echten Juden. Und dann lesen wir die Bibel in Hebräisch, also direkt übersetzt aus dem Hebräischen, obwohl die Neue Testament ja erstmal nach Hebräisch übersetzt werden musste, damit man es in Hebräisch wieder rausholt und so weiter. Also, da gibt es schon eine Menge Schutt. Und wisst ihr was? Was es nicht tut, es bringt uns nicht zum geistlichen Wachstum. Es bringt uns nicht dazu, dass wir verbindlich werden, dass wir mit den Geschwistern zusammenwachsen, dass wir erleben, wie zum Beispiel ich auch korrigiert werde, wie ich merke, dass bestimmte Dinge an mir nicht gut sind und ich kann Buße für tun, wo ich dann plötzlich merke, dass meine Prophetien vielleicht besser geprüft sind, als wenn ich sie einfach raushaue, weil ja dann doch vielleicht 30% falsch sind von dem, was ich so sage. Versteht ihr, was ich meine? Und plötzlich merkst du, das macht Sinn, was Gott da gemacht hat. Gott hat da eine Suppe angerührt, die schmeckt richtig gut. Gemeinde ist dafür da, damit aus uns allen das Beste herausgeholt wird. Und dass wir zu den stärksten Männern und Frauen Gottes werden, zu denen wir werden können. Und das kannst du nicht alleine, du und dein Fernsehen und deine Bibel, schaffen das nicht, können das nicht leisten. Denn so hat Gott es nicht gebaut. Einheit und Gemeinschaft, verbindliche Zusammengehörigkeit. Es ist wichtig, zu einer Gruppe zu gehören, aus denen man dann auch nicht schnell wegläuft einfach, wenn es mal eng wird, sondern wo man auch mal diese, es gibt immer wieder auch trockene Zeiten in einer Gemeinde, auch trockene geistliche Zeiten. Und auch selbst das ist wichtig. Also wenn ich aus der Natur lerne, dann sage ich euch, die Vorbedingung für eine große Ernte ist ein kalter Winter mit Nichtwuchs auf dem Acker. Habt ihr das gewusst? Es ist wichtig, dass da Wasser drauf liegt, dass da Schnee drauf liegt und dass es mal kalt ist und die ganzen Schädlinge kaputt gehen. Das ist ganz schön wichtig. Und das wird man dem Winter gar nicht zutrauen, was für ein Segen der Winter für uns ist. Und so ist auch manchmal eine Zeit, die in der Gemeinde wie Winter aussieht, wichtig für uns. Weil da wächst dann in uns, was wir wirklich wollen. Da weckt es dann wirklich unser Herzen wieder neu. Wir entdecken wieder unsere Leidenschaft, weil wir nicht mehr reizüberflutet sind, sondern plötzlich zur Ruhe kommen und merken, wow, deswegen lebe ich eigentlich, deswegen bin ich unterwegs. Aus Gottes Sicht soll es zu einer organischen Verbindung zueinander kommen. Diese Verbindung beginnt bei Gott und geht durch Christus hindurch zu einem jeden von uns. Das quasi Blut in den Adern des Leibes Jesu ist der Heilige Geist. Der Geist Gottes schenkt uns eine übernatürliche Einheit, die nicht durch Diskussionen oder gegenseitiges Verständigen ermöglicht wird. Es geht darum, sich gegenseitig zu ehren und die Funktionen zu erlauben. Ich habe immer festgestellt, wenn ich in eine Gemeinde gekommen bin, wo man diese Kultur entwickelt hat, dass man sich gegenseitig ehrt, dort habe ich die stärksten Geistesgaben erlebt. Dort habe ich das stärkste Wirken des Heiligen Geistes erlebt, weil jeder den anderen ehrt, jeder auf den anderen auch hört und bereit ist, ihm Raum zu geben, seine Gabe zu leben. Und stellt euch das mal vor, ich glaube, hier jetzt allein in diesem Raum sind so viele wundervolle Menschen, die so viel zu geben haben. Und das ist nicht abhängig von einem Leiter oder einem Leitungsteam, sondern das sind wir. Ich bin überhaupt nur Leiter, weil Gott gesagt hat, dass ich Leiter sein soll. Ich bin nicht Leiter, weil ich den natürlichen Drang dazu hatte, sondern ich bin Leiter, weil Gott gesagt hat, dass ich Leiter sein soll. Das hat er in meiner Person angelegt von klein auf, aber das ist das, wie ich ihn preisen kann, wie ich der Gemeinde dienen kann. Und du hast genauso eine großartige Bestimmung, eine großartige Berufung in deinem Leben. Und ich bin gespannt, was sich bei dir entwickelt und ich will dich ehren, damit sich das entwickeln kann. Es soll eine tiefe Gemeinschaft untereinander entstehen. Und natürlich gibt es das große Bild der Gemeinde Jesu Christi weltweit, aber ich will dir das erklären, wie das funktioniert. Ein Freund von mir aus Berlin, der hatte mal einen Traum. Und der hat gesehen, wie er über so einen Platz flog, so gedanklich. Und dann hat er so Gruppen gesehen. Und da war da eine Gruppe und da war noch eine Gruppe. Und das war völlig irgendwie sinnlos, was die da machten. Die legten da irgendwelche Steine zusammen und das machte so auf sich gesehen gar nicht so wahnsinnig viel Sinn. Und dann hat ihn im Traum wurde er dann einfach hochgehoben und wie er dann von oben runter guckte, konnte er plötzlich das Gesicht Jesu Christi sehen. In den ganzen kleinen Mosaikstücken, die jede Gruppe zusammengelegt hat. Aber es ist wichtig, dass du in so einer kleinen Gruppe bist, um die Steine zusammenzulegen, die jetzt zum Beispiel hier in der Vineyard zusammengelegt werden. Sind denn diese Steine wichtiger als die da drüben bei der Arche? Nö. Komm nicht auf so eine komische Idee. Aber es ist ganz besonders was Besonderes. Wir haben besondere Steine, so wie die besondere Steine haben. Und es ist nur wichtig, dass du weißt, dass du zu diesen Steinen sortiert bist und nicht zu denen. Sonst musst du darüber gehen und dort mitbauen. Aber wichtig ist, dass du eingebaut bist und mitmachst. Der Auftrag der Gemeinde ist in zwei Dinge geteilt. Der Auftrag der Gemeinde hat zwei unterschiedliche Dimensionen. Einmal diesen eher verkündenden Anteil, nämlich das Reich Gottes zu bauen. Und das Reich Gottes wird gebaut dadurch, dass wir das Reich Gottes verkündigen. Viele sagen, wir sollen das Evangelium verkündigen. Stimmt, aber das ist nur ein Teil des Reiches Gottes. Das Reich Gottes ist eigentlich die Verkündigung, dass jetzt der Wille Gottes kommt auf diese Erde und sich überall durchsetzt. Das ist die Verkündigung des Reiches Gottes. Wir herolteten der Welt, dass Gott am Kommen ist und sein Wille dominant werden wird in der ganzen Welt. Dann das zweite ist die Werte des Reiches Gottes leben, indem die Gemeinde sich an die Welt verschenkt, dienen statt herrschen. Ich möchte es nochmals sagen und ich werde nicht müde, das zu sagen. Es ist ein nicht biblisches Konzept, Bereiche der Welt beherrschen zu wollen, damit man sie in Ordnung bringt. Die ganze Bibel spricht nicht darüber. Die Bibel spricht darüber, dass wir in der Welt sind, nicht von der Welt. Die Bibel spricht davon, dass wir Diener aller sind. Ja, die Bibel spricht davon, von Dienen und nicht von Beherrschen der Welt. Das ist wirklich im 5. Jahrhundert gründlich falsch gelaufen. Da wurde die Wurzel gelegt davon. Und zwar von dem Reich Gottes Philosophie. Und die schlägt sich heute massiv in den USA nieder, wo man dann 7 Hügel erobern muss, damit man da überall herrscht. Und ich will mal deutlich sagen, dass ich das für ein verfehltes Verständnis halte. Sondern egal wo du bist in deinem Leben, egal wo du arbeitest, sollst du den Unterschied machen. Und zwar indem du dienst als ein Kind des Königreiches Gottes. Indem du göttliche Zustände, himmlische Zustände verbreitest an dem Ort, wo du bist. Und das ist völlig egal, ob du das tust an der Kasse, ob du das tust im Büro, ob du das tust, ob du Schlösser ausbaust oder wieder einbaust. Es ist völlig unerheblich davon, was du tust. Du musst den Bereich, in dem du dienst, nicht beherrschen, um zu dienen. Denn das, was dann übernatürlich wirksam ist, ist sowieso die Kraft des lebendigen Gottes. Und die Kraft des lebendigen Gottes bewirkt die Veränderung der Umstände und der Welt. Wir sind nicht dazu aufgerufen, diese Erde zu beherrschen. Wir sind aufgerufen, dieser Erde zu dienen, den Menschen auf dieser Erde zu dienen und uns in Liebe an ihnen zu verschenken. Dazu sind wir berufen. Hört ihr das? Und es geht immer in die Hose, wenn die Christen die Macht wollen. Es geht immer daneben. Das kann man geschichtlich wirklich so sagen. Das war immer Katastrophe. Sobald die Kirche oder Religion Machtfaktor wird, gab es immer Leute, die nicht Christus im Herzen hatten, die nicht wirklich hingegeben leben wollten und sie haben ihre Macht missbraucht. Und deswegen lasst uns wirklich der Welt dienen und das aus reinem Herzen. Und der dritte Punkt ist, Menschen in Entscheidung führen für oder gegen Gott. Das ist unsere Aufgabe als Gemeinde, dass wir Menschen helfen zu verstehen, du hast die Wahl, du kannst dich auch dagegen entscheiden. Nur eine Sache kannst du nicht machen, du kannst dich nicht entscheiden. Denn nicht entscheiden bedeutet automatisch entschieden auf die falsche Seite. Und der zweite Teil des Auftrages ist zum anderen das Reich Gottes im Himmel zu erfassen, sich daraufhin zu entwickeln und bereit zu werden, die ewige Realität schon jetzt zu leben. Dadurch entsteht ein wichtiger priesterlicher Dienst für die Gemeinde, dass wir im Prinzip uns auf den Himmel fixieren und von dort alles, was bei Gott schon vollkommen da ist, hineinbringen in diese Welt. Und das kann geschehen, indem wir Barmherzigkeit leben, Heilung und Befreiung. Und da gibt es diese Apostelgeschichte 10, Vers 38, einer der Verse, die ich wirklich sehr wertschätze. Da beschreibt der Petrus den Dienst von Jesus Christus und sagt, Jesus Christus, voll Heiligen Geistes, gesalbt im Heiligen Geist, ging umher, tat Gutes und heilte alle Menschen, die vom Teufel überwunden waren. Das ist genau das, was wir auch tun sollen. Wir sollen voll Heiligen Geistes auf die Situation schauen, was Gott gerade machen möchte. Sollen wir umhergehen, Barmherzigkeit leben und alle Menschen heilen, ob das körperlich, seelisch oder geistlich ist, völlig wurscht, heilen im Namen unseres Herrn Jesus Christus zu seiner Ehre. Das sollen wir tun. Das zweite ist Salz und Licht sein. Christen empfinden sich oft als, wenn ich jetzt das gesagt habe, wir sollen in der Welt nicht herrschen, dann haben manche Christen verstanden, ja, also mit dieser Welt habe ich nichts zu tun. Das sagt die Bibel nicht. Die sagt dir, wir sind in der Welt. Das heißt, ja, du hast eine politische Meinung. Und ja, du sollst dich auch äußern. Und es ist wichtig, Salz und Licht zu sein. Aber da, wo du direkt reden kannst, also im Internet sich seine Botschaften zu verbreiten, ist das nicht, was Salz und Licht meint. Ja? Vergiss es einfach. sondern wenn du eine Person triffst und ihr hilfst, die Dinge zu sehen und auch mal eine andere Meinung zu vertreten als eine Mainstream-Meinung. Zu sagen, ich sehe das kritisch mit Abtreibung. Ich sehe das kritisch, wie Sexualität sich entwickeln soll in unserem Land. Ich sehe das kritisch, wenn es einen Präsident gibt, der mehrheitlich lügt. Ich sehe das kritisch. Da muss ich nicht zum Bundestag ziehen, darum geht es nicht. Sondern auch nicht zum Kapitol nebenbei bemerkt. Ja? Also, sondern ich muss mich, ja, da ziehen sowieso immer die Falschen hin. Ja? Aber wir müssen uns äußern. Und nur weil irgendein komischer, krummer Prophet erzählt, das wäre der nächste Messias, dann gucke ich genau mir an, was derjenige tut. Und wenn meine Werke nach dem Himmel riechen, dann glaube ich dem Propheten. Und wenn die Werke desjenigen nicht nach dem Himmel riechen, glaube ich ihm nicht. Einverstanden? Die Bibel sagt uns deutlich, wir sollen die Werke prüfen der Leute. Und wir sollen da nicht auf Verschwörungskram, den sowieso keiner beweisen, glauben. Dann das Dritte ist, was wir machen sollen, wir sollen Fürbitte machen. Fürbitte, auch ganz besonders für die Regierenden. Lest doch bitte alle mal den Titusbrief und da Kapitel 3, Vers 1. Lest euch das zu Hause durch. Wenn ihr noch Fragen hattet, wie wir uns verhalten sollen gegenüber dem Government, dort steht es drin. Und ich denke, damit ist eigentlich alles gesagt. Und Paulus geht an einer anderen Stelle noch hin und sagt, Mensch, betet für diese Leute. Was beten wir denn für die? Ja, wir segnen die vom Himmel runter. Also wir segnen den kompletten Himmel auf die Rapp. Die sollen ersaufen im Himmel. Ja? Oh Gott, Segen, Frieden, Freude, Kraft. Du kannst auch machen. Psst. Also wenn vor mir einer fährt mit 666 auf seinem Auto, dann kriegt er von mir immer so von hinten einen Angriff. Dann fahre ich ganz nah und ich segne die Hölle raus aus ihm. Weißt du, wir Salz, Licht, ernst zu sein, hineinzugehen und Mund aufzumachen, nicht anonym, sondern wirklich mit Menschen reden und auch immer mit dem Herzen des Dienens, nicht der Besserwisserei. Das ist unser Auftrag. Und für die Menschen zu beten. Jetzt kommt die Fiene noch. Für alle Fremdländischen, das heißt Schluss, Feierabend. Ich hoffe, also ihr merkt, ich bin ein bisschen begeistert von Gemeinde. Und ich kann euch genau sagen, wo das angefangen hat. Schon immer. Irgendwann habe ich sehr frühzeitig kapiert, dass Gott mit diesem komischen Ding, was sich Gemeinde nennt, einen Riesenplan hat. Und ich möchte euch einladen zu diesem Plan. Und ich möchte euch einladen, ganz aktiv zu werden in dem Plan. Und ich möchte euch einladen, euren Teil, euren Ort, den Gott euch gegeben hat, innerhalb des Organismus. Zum Beispiel, wenn deine Gemeinde Vineyard Speyer ist, innerhalb der Vineyard Speyer anzustreben. Und wenn du Hilfe brauchst, kannst du dich gerne an uns wenden, wir helfen dir. Aber glaub mir, diese Gemeinde wird so viel besser sein, wenn du uns mithilfst, als wenn du es nicht tust. Ja, diese Gemeinde braucht dich dringend. Sie brauchen genauso eine Nase, wie du eine hast. Ja? Und ich möchte noch zum Schluss für Leute beten. Also ich beschäftige mich wirklich intensiv mit diesem Thema und es liegt mir echt am Herzen, dass wir verstehen lernen, Gottes guten Plan. Ich weiß nicht, wieso Gott sich ausgerechnet Gemeinde ausgesucht hat, aber er hat es getan. Und weil er es getan hat, ist es für mich auch wichtig. Und deswegen lade ich euch herzlich ein, entdeckt dieses Geheimnis mit mir weiter, dieses Jahr und die nächsten Jahre, wenn ihr möchtet. Und wenn dich das berührt hat in deinem Herzen, gerade die Sache auch mit dem Entschieden ein Teil sein oder wieder neu ein Teil sein, dann möchte ich dich bitten, dass du aufstehst. Da, wo du bist, ich würde kurz gerne für dich beten. Jetzt dürft ihr aufstehen, wenn ihr wollt. Jesus, ich möchte, du siehst, wer sich erhoben hat und wer in seinem Herzen auch da sich eindeutig positionieren möchte. Und Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du schenkst, dass diese Menschen festwachsen und Teil von uns werden, stark werden in unserer Mitte und dass du sie ganz fest an ihrem Platz stellst, dass du offenbarst, welche Schätze du in sie hineingelegt hast und dass du uns anderen zeigst, wie wir sie lieben und respektieren und willkommen heißen können in dem Körper, den du dieser Gemeinde gegeben hast. So segne du jeden Einzelnen, der jetzt steht, mit einer klaren Zuversicht und mit einem klaren Reden von dir. Und auch, dass die Funktionen wieder funktionieren, dass das Herz wieder anfängt zu schlagen, die Leber wieder entgiftet. Darum bitte ich dich, Jesus, verherrliche du dich und bau du deine Gemeinde, wie sie dir gefällt. Amen.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist. Lieber, ich erhebe dich.